von außen betrachtet, Bilderbuchkarriere, straight durch, zwei Schulwechsel, dann Schulleitung oder erweiterte Schulleitung. Aber für mich selbst war es halt nichts. Es hat mich selbst halt nicht erfüllt. Und das ist halt das, was mich dann auf Dauer eben auch krank gemacht hat. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich damals schon das Wissen gehabt hätte, was ich heute habe, hätte ich es vielleicht abwenden können.
Herzlich willkommen zu Life After Lehramt, dem Podcast, in dem du als Lehrer auf der Suche nach mehr als Schule wertvolle Impulse zum Berufswechsel und zur Gründung eines eigenen Business bekommst. Und zwar von den Menschen, die den Weg aus dem Lehrberuf selbst gegangen sind. Ich bin Isabel Probst, ehemalige Studienrätin und heute Expertin, Beraterin und Coach für den beruflichen Kurswechsel von Menschen mit Lehramtshintergrund. Denn, Überraschung, es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben, vielen Dank, dass du auch heute wieder reinhörst und dir Zeit für diese Podcast-Folge nimmst. Ja, gerade redet alles über Corona und sicherlich ist auch in deiner Schule schon so eine Art von Krisenstab eingerichtet worden. Ja, da bin ich persönlich ganz froh, dass ich die Mittel der Digitalisierung nutzen kann, um viele Menschen zu erreichen und weiterzuhelfen. Mittlerweile hatte ich sogar schon erste Beratungen an verschiedenen Standorten in den USA. Videokonferenz sei Dank. Also, wenn du gerade aus Nicht-Deutschland zuhörst, dann fühl dich ganz lieb gegrüßt. Es gibt wirklich eine ganze Menge Lehrer, auch an deutschen Schulen im Ausland, die sich genau wie du den Kopf über ihre berufliche Zukunft zerbrechen. Ja, was hat sie aktuell sonst noch getan? Diese Woche startet endlich meine Mastermind für Teacherpreneurs. Da begleite ich zusammen mit meinem Mann Frank eine Gruppe von Lehrern auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Der Frank ist Unternehmensberater und Gründercoach. Da haben wir also ein super Overlap, um Lehrer wirklich zu begleiten, ganz, ganz handfest. Leider ist die Anmeldung zur Gruppe jetzt schon geschlossen, aber ich lasse dich wissen, wenn du wieder die Gelegenheit hast, dabei zu sein. Wenn du zwischenzeitlich mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen, das für dich interessant ist und du mal nach Input suchst, dann bist du natürlich zum einen hier richtig. Hier gibt es immer wieder Tipps für Selbstständigkeit. Aber dann möchte ich dir auch wirklich den Tipp geben, mal in Franks Podcasts reinzuhören. Der hat nämlich sogar zwei. Rock Your Start ist der eine und Rock Your Business Academy Podcast ist der andere. Da findest du gleich zwei Kanäle mit wertvollen Infos für dein Business bzw. auch deinen Business-Start. Hör da gern mal rein. Okay, Selbstständigkeit ist das Thema auch heute und darum dreht es sich auch mit meinem Interviewpartner Gerrit Juskowiak. Der ist nämlich nicht nur Ex-Konrektor, sondern heute auch Business-Mentor und Fotograf. Seinen Schwerpunkt hat er auf das Thema Positionierungsmentoring gelegt. Und das ist ein ziemlich spannendes Feld für Selbstständige, weil es einen so unmittelbar mit seinen eigenen Werten konfrontiert und seinen Leidenschaften, die man möglichst authentisch in sein Business einbringen sollte. Und das ist tatsächlich auch eine Erfolgsstrategie, dass das, was du tust, wirklich dir entspricht. Eine ganz wichtige Rolle dabei spielt die Frage nach deinem persönlichen Warum. Was das ist, auch darüber werden wir heute sprechen und auch wie du dem auf den Grund gehen kannst. Darum ist die heutige Folge natürlich für dich nicht nur spannend, wenn du dich selbstständig machen möchtest, sondern wenn du überhaupt auf der beruflichen Sinnsuche bist. Und das war auch Gerrit. Und ihn führte das jahrelange berufliche Verbiegen als Lehrer für Sport und Englisch und schließlich auch als Konrektor bis hin zu Krankheit und Dienstunfähigkeit. Heute hat er sich den Weg zurück selbst freigekämpft und hat seine Leidenschaften zum Beruf gemacht. Und über all das durfte ich mit ihm sehr offen reden. Da bin ich total dankbar für, vor allen Dingen, dass du da auch Teil dran haben darfst und da reinhören darfst. Wie immer ist das Interview als Doppelfolge veröffentlicht und hör deswegen unbedingt auch in den zweiten Teil rein. Damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Let's go! Hallo Gerrit, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Hi Isabel, grüß dich. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Aus dem schönen Hannover, ein Niedersachse.
Ja,
Ja, genau wie ich übrigens. Ich bin auch gebürtige Niedersächsin und bin da auch zur Schule gegangen. Und du hast auch in Niedersachsen studiert, ne? Und
genau, ich habe in Hildesheim studiert, bin dann fürs Referendariat hoch nach Cuxhaven und dann wieder zurück nach Hannover.
Alles klar. Ja, wunderbar. Da habe ich immer Heimatgefühle. So, wir unterhalten uns heute über deinen beruflichen Weg, der auch echt spannend ist. Da haben wir auch so Zeit teilweise gefunden, dass wir da Overlaps haben. Ich würde dich ganz gern vorab fragen. So, ist ja kein Geheimnis, dass du mal Lehrer warst. Ja. Was ist so das schlimmste Vorurteil gegen Lehrer, was dich heute noch triggert?
Das Schlimme ist, dass das schlimmste Vorurteil meiner Wahrnehmung gar nicht unbedingt ein Vorurteil ist, sondern nur für manche ein Vorurteil ist. Und das ist eben dieses, morgen ist recht, nachmittags frei und ständig Ferien und ständig frei und so. Mhm. Weil das Problem ist, es gibt irgendwie so zwei Arten von Lehrern. Es gibt zum einen die, und da zählen deine Hörer zu 99% sicherlich dazu, die halt wirklich was bewegen wollen, die wirklich für die Schüler was reißen wollen, die wirklich wollen, dass die Schüler den besten Unterricht kriegen, die sich vorbereiten, nachbereiten, vernünftige Klausuren machen und so weiter und so fort. Und die leiden massiv darunter, dass es eben die andere Seite gibt. Und das sind eben die, die in den Unterricht gehen, ihr Buch aufklappen, gucken, was als nächstes dran ist und dann einfach 45 Minuten loslegen und dann nach Hause gehen und Eier schaukeln. Mhm. Und das ist eben das Problem. Es ist kein Vorurteil. Das ist für 80% der Lehrer ein Vorurteil, aber es gibt halt auch die 20%, und das sind die da draußen gesehen werden und die halt da gesellschaftlich dann eben hergenommen werden als Archetyp-Lehrer. Mhm.
Ja. Verdammt, jetzt hast du mir direkt den Wind aus den Segeln genommen, denn meine Anschlussfrage gewesen, welches Vorurteil stimmt denn? Hast du es schon direkt aufgelöst? Ja, aber kann ich nur bestätigen. Also man hört immer wieder, hast du eine ruhige Kugel und so, und dieses Außenbild machen eben genau die, auch meiner Meinung nach, die Minderheit von Lehrern, die dann aber wiederum gesehen wird, ne?
Genau. Und
der Rest reißt sich den Arsch auf. Ich sag auch immer, in Schule wird Arbeit eigentlich immer nur umverteilt. Die sie liegen lassen, die nehmen in Kauf, dass andere sie schultern müssen.
Ja, das ist eben das Problem. Denen ist das vollkommen egal. Und es passiert, und ich kann es ja auch ein Stück weit nachvollziehen, dass die Schulleitungen eben denjenigen, die schon einen guten Job machen, eben noch mehr Aufgaben zuweisen, weil sie dann wissen, dass sie erledigt werden, anstatt mal die an die Kandare zu nehmen, die eben nichts machen. Mhm. Und die kommen dann eben sauber weg. Und das ist, das ist was für so ein Hals. tatsächlich dann schwierig macht für die, die wirklich was bewegen wollen. Ne?
Genau. Ja, du hast gerade schon das Wort Schulleitung gesagt. Du hast ja selber Schulleitungserfahrung. Ja. Wir sind uns auf Facebook über den Weg gelaufen und haben dann eben festgestellt, ach krass, wir haben ja im Grunde einen ganz ähnlichen Werdegang. Magst du mal erzählen, wie dein Werdegang war?
Ja, also im Endeffekt ein klassischer aus der Schule in die Schule Werdegang. Ich bin damals nach dem Abi, konnte ich direkt an die Uni, weil ich von der Bundeswehr ausgemustert wurde. Und meine Berufswahl, eigentlich wollte ich zur Polizei. Mhm. Das Problem ist, wenn du ausgemustert bist bei Bundeswehr, dann kannst du auch Polizei vergessen. Auch das wird dann eben nicht stattfinden. Macht ja auch vollkommen Sinn. Bei mir ging es damals um epileptische Anfälle, die ich als Kind hatte. Und kein Polizist möchte gerne nachts Blaulicht haben, dass der Kollege dann neben dem zappelt. Dann nützt er nämlich auch nichts. Mhm. Und dann habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt? Mein Vater war Gymnasiallehrer. Auch ein sehr guter, hat immer super Feedback von den Schülern gekriegt und war an sich der beliebteste Lehrer der Schule und was weiß ich nicht. Also wirklich ein gutes Vorbild da auch. Und da habe ich gesehen, okay, scheint ja auch Spaß zu machen. Ich hatte keine Ahnung, was du als Lehrer verdienst, aber ich wusste, okay, wir haben ein Haus, drei Autos vor der Tür, kann so schlecht nicht sein. Und Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, kriegst du schon irgendwie hin. Habe ich nie gehabt vorher. Ich war nie irgendwie als Jugendgruppenleiter oder irgendwie sowas. Hm. Keine Ahnung, ich mochte einfach Kinder. Hm. Und dann habe ich gedacht, okay, machst du halt Lehrabend. Eingeschrieben. Studienplatz gekriegt und Fächerwahl war auch so, was machst du denn jetzt? Also ich war Sport- und Englischlehrer dann und ich war aber nie der mega Sportliche, ich war auch nie mega gut in Englisch. Ich glaube, ich habe in Englisch im Abi 7 oder 8 Punkte gehabt oder so im P3 und hatte am Anfang noch Mathe mit dabei als drittes Fach, weil ich ein Hauptfach haben musste. Ja. Ich hatte erst auf Grundschule studiert und Mathe bin ich, glaube ich, im zweiten Semester ausgestiegen, habe dann den Schwerpunkt gewechselt von Grundschule auf Haupt- und Realschule. Und jedenfalls nach dem Studium dann nach Cuxhaven ins Referendariat. Studium auch super abgeschlossen mit 1,7. Das hat mir auch eigentlich Spaß gemacht. Ich habe zwar ein bisschen länger gemacht, aber okay. Mhm. Dann nach dem Studium Referendariat, Cuxhaven, das war auch gut. Da kamen so die ersten Kritiker in Form meiner Pädagogik-Seminarleitung und meiner Schulleitung, die sagten, wollen Sie wirklich Lehrer werden? Und ich dachte, da war es immer klar, natürlich. Hat dann ja auch die ersten 10 Jahre super geklappt oder die ersten Jahre. Ich bin dann nach Hannover an die Hauptschule gegangen, von da aus dann in eine Planungsgruppe für eine neue Gesamtschule nach Hildesheim. Mhm. War da dann, was war ich denn alles? Fachbereichsleiter Sport, Englisch und Ganztag und habe noch zwei Klassen geleitet, weil ich eben auch zu denen gehöre, die oder gehörte, die nie Nein sagen konnten. Mhm. Also wenn ich gefragt wurde, hey, machst du das? Ja, natürlich. Mhm. Weil ich so ein bisschen diesen Glaubenssatz habe, bevor es wer anders falsch macht, mach ich es lieber selber. Mhm. Und der Glaubenssatz ist in Schule ganz gefährlich, weil dann hast du alles am Arsch.
Ja. Ja.
Und da ging es im Endeffekt auch los, dass so die ersten, wie ich heute weiß, Symptome von der Depression kamen, war bei mir immer Müdigkeit. Ich war einfach platt. Bin dann 2011 im Oktober, glaube ich, das erste Mal auch zum Arzt gegangen wegen der Müdigkeit. Und der hat eigentlich schon eine gute Diagnose gestellt, nämlich psychovegetative Belastungsstörung. Aber hat mich halt therapiert, indem er mir einmal die Woche hier so intravenös die Rennfettmischung reingedrückt hat, irgendein Multivitaminpräparat. Dann konnte ich zwar wieder arbeiten, aber nicht mehr schlafen, war auch super. Und ich habe dabei gemerkt, okay, es ist alles zu viel. Es war einfach eine Aufgabenanhäufung. Ich habe dann den Fachbereich Englisch auch abgegeben, hatte immer noch Sport und Ganztag und eben die zwei Klassen und die Schulhomepage. Und ich glaube, das Mensa-Essen habe ich auch noch organisiert. Naja, jedenfalls viel zu viel. Und dann kam ein Anruf aus Hannover wieder, von meiner alten Schule im Endeffekt, die mittlerweile auch zur EGS geworden war, dass sie halt einen Jahrgangsleiter brauchten. Und dann war so die Frage, ja, hast du nicht Bock zurückzukommen? Also meine Kollegen wussten ja, meine ehemaligen, mit denen ich befreundet war, dass ich in Hildesheim unglücklich war und eben weg wollte. Und naja, gegen A13 hat man auch nichts. Also beworben, Prüfung gemacht, Stelle bekommen. Und dann war ich mit 30 Jahren Realschulkonrektor als Jahrgangsleiter einer Gesamtschule. Wow. Und ja, eigentlich ging es auch erst ganz gut. Also ich hatte dann 5 Klassen unter mir, knapp 150 Schüler, 12 Kollegen. Das ging zu Anfang auch eigentlich ganz gut. Ich konnte mich dann darauf konzentrieren und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich baue mir so ein Kartenhaus. Ich habe irgendwann angefangen oder gemerkt, dass ich nicht mehr alles erledigen konnte und habe angefangen, nur noch die Dinge zu machen, von denen ich wusste, wenn ich sie nicht mache, dann merkt es jemand.
Okay.
Und da ich ja die Jahrgangskonferenzen selbst geleitet habe, konnte ich da das immer ganz gut umschiffen, indem ich halt dann eben diese Themen nicht angesprochen habe oder eben irgendwie umschifft habe. Und Juni, glaube ich, war es 2015, kurz vor den Sommerferien, war bei der Jahrgangskonferenz und ich war krank und musste halt meine Vorbereitung eben an meinen Stellvertreter schicken, dass er die Konferenz leitet. Und ein paar Tage später kriegte ich dann das Protokoll. Da stand drin, Gerrit hat das nicht gemacht, Gerrit hat das nicht gemacht, Gerrit hat das nicht gemacht.
Okay, aufgeflogen. Da
ist im Endeffekt das Kartenhaus wirklich in sich zusammengefallen und ich habe mir dann eingestehen können, okay, alles klar, du brauchst irgendwie Hilfe. Also mein Hausarzt lag mir schon länger irgendwie in den Ohren, war dann mittlerweile ein anderer, Hannover, sehr guter auch. Und da habe ich dann gesagt, alles klar, ich brauche mal wen zum Reden. So, habe dann im Herbst auch die Funktion abgegeben, weil ich für mich gesagt habe, es haben einige im Nachhinein gesagt, so, weil ich halt in den Ruhestand gegangen bin dann später, ja, hättest du mal die A13 behalten, dann hättest du jetzt mehr Geld. Aber mir war halt wichtig, dass der Jagen vernünftig geleitet wird. Und ich wusste, während meiner Krankheit, also ich war dann für ein halbes Jahr raus, während meiner Krankheit macht jemand anders meinen Job, aber der kriegt das Geld nicht. Das ist doch irgendwie mega unfair irgendwie.
Ja.
Und für mich war auch wichtig, diese Entscheidung zu treffen, weil ich gemerkt habe, ich kann den Job nicht mehr ausfüllen und ich musste es für mich weghaben, weil es mich einfach belastet hat, dass ich eben es nicht machen konnte. Und ja, von daher, von außen betrachtet, Bilderbuchkarriere, straight durch, zwei Schulwechsel, dann Schulleitung oder erweiterte Schulleitung. Aber für mich selbst war es halt nichts. Es hat mich selbst halt nicht erfüllt. Und das ist halt das, was mich dann auf Dauer eben auch krank gemacht hat. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich damals schon das Wissen gehabt hätte, was ich heute habe, hätte ich es vielleicht abwenden können. Aber im Endeffekt bin ich über den Point of No Return rüber. Und das ist tatsächlich auch, wenn ich heute noch drüber nachdenke, klar, die Gedanken kommen manchmal so, ach ja, man könnte ja auch wieder zurück in die Schule. So gerade alle reden von Wirtschaftskrise und was weiß ich nicht und Sicherheit. Aber das löst bei mir sofort wieder einen Tinnitus aus und kann mich gleich ins Bett legen. So, das ist dann alles wieder da.
Du hast gesagt, wenn du damals das Wissen gehabt hättest, das du heute hast, was genau meinst du damit?
Zum einen dieses Wissen zu überlegen, alles klar, warum will ich das eigentlich? Was ist eigentlich das, was mich antreibt? Weil ich sag mal, wenn alles in Schule Kacke gewesen wäre, hätte ich keine 10 Jahre durchgehalten. Dann wäre ich schon früher gewesen. Und wenn ich damals es geschafft hätte, Nein zu sagen zu vielen Sachen, die eben nicht dazu gepasst hätten, mich einfach auch als Lehrer klar zu positionieren, weil auch als Angestellter, auch als Beamter, als Lehrer, du kannst Position beziehen. Da brauchst du aber einen Arsch in der Hose. Du musst halt auch sagen können, nee, das ist nicht meine Aufgabe, sorry, nein, bitte weg. So, weil das ist was, wo Lehrer zu neigen, einfach alles zu machen, was an sie herangetragen wird, weil man ist ja guter Beamter irgendwie. Nein, auch ihr habt eine Aufgabenbeschreibung, die steht im Schulgesetz. Und viele Sachen, die ihr macht, stehen da einfach gar nicht drin. Es ist nicht euer Job. Und da eben dann Nein zu sagen und sich auf das zu besinnen, was einem auch Energie gibt und nicht Energie raubt. Ich glaube, das ist dann eine Möglichkeit und die einzige Möglichkeit, da im Endeffekt auch durchzuhalten dann.
Ja, in Schule ist es so schwierig, weil immer direkt so viele Befindlichkeiten dranhängen, ne? Ja. Also es ist, und dann hat es auch noch mit Kindern zu tun, wenn das jetzt Erwachsene wären, denen man einen Gefallen abschlägt, so wie einem Kollegen. Aber du weißt, okay, das Kind geht jetzt ohne nach Hause, weiß ich nicht. Wenn ich da jetzt nicht drauf eingehe, dann tut es keiner. Das ist so ein Fass ohne Boden, ne? Sich dagegen abzugrenzen, ist extrem schwer. Noch schwieriger als vielleicht in anderen Berufen, ne?
Ja, also ich weiß auch nicht, ob ich es gekonnt hätte. Aber ich denke, es wäre vielleicht möglich gewesen. Mhm. Aber mittlerweile ist einfach so ein großer Frust. Aber wir haben dann auch versucht, Schule zu verändern. In der IGS, wo ich zum Schluss war, haben wir halt versucht, neue Konzepte irgendwie zu installieren. Wir haben uns 3 Jahre lang mit einer Visionsgruppe mit Schulkonzepten beschäftigt, haben geguckt, alles klar, wie kann man es anders machen? Weil wir waren im Endeffekt eine Resteschule. Mhm. Und das ist die Schule auch heute noch. Ne? Wir sind am Stadtrand von Hannover in Badenstedt und oder die sind, ich gehöre da nicht mehr zu. Und du hast halt rundherum starke, gewachsene Gesamtschulen, die halt das gesamte gute Klientel im Endeffekt wegzieht, also gute Klientel in Anführungsstrichen. Okay. Ne? Und alle, die woanders abgelehnt wurden, kamen halt an die Schule. So, das heißt, von dieser Drittelung, die ja für eine IGS optimal wäre, waren wir meilenweit entfernt. Also wir hatten in meinem Jahrgang, ich glaube, von 150 oder 140 Schülern waren, glaube ich, 7 Gymnasiale empfohlen. Der größte Teil Realschulen empfohlen und dann halt eben Hauptschüler und Förderschüler. Und so funktioniert das Konzept IGS einfach nicht. Also haben wir überlegt, alles da. Und das ist auch so ein bisschen was, wo diese Positionierungsarbeit für mich dann auch so angefangen hat, Spaß zu machen. So dieser Gedanke, okay, wie schaffen wir es, unsere Schule so zu positionieren, dass wir die Schüler anziehen, die wir brauchen, um einen guten Job zu machen. Und da musst du halt Alleinstellungsmerkmale schaffen. Da musst du gucken, okay, welche Projekte machen denn für unsere Schüler Sinn? So, wie kann man das Ganze denn so gestalten? Weil es gibt gewisse Freiheiten im Rahmen des Schulsystems. Mhm. Aber da muss halt eben die Schulleitung und das gesamte Kollegium eben auch mitziehen. Mhm. Und da muss auch die Schulbehörde ihren Stempel draufdrücken. Und an diesen Punkten ist es dann im Endeffekt gescheitert. Also wir haben 3 Jahre quasi für umsonst gearbeitet mit 30 Kollegen. Alle 14 Tage saßen wir mit Frauen zusammen, sind kreuz und quer Deutschland gefahren, haben uns alles angeguckt, was ich, Gesamtschule Winterhude in Hamburg, die einen super Job macht und viele andere Schulen. Und sind im Endeffekt in den Arsch getreten worden und konnten nichts davon umsetzen. Bis heute ist davon nichts umgesetzt.
Bitter. Mhm. Ja. Du hast gerade schon gesagt, heute hast du viel mit Positionierung zu tun. Bist Business-Mentor, auch mit Schwerpunkt Positionierung. Ne? Ich habe jetzt auch in deiner Bio gelesen, dass du auch noch Fotograf bist oder warst. Ja. Das ist ja eine spannende Entwicklung. Ne? Also wie war das konkret? Du bist aus der Schule ausgeschieden und warst schon nebenher Fotograf und dann hat sich dein Business noch nebenher entwickelt?
Genau, also im Endeffekt, ich habe, glaube ich, 2014 oder 2015 angefangen, kommerziell zu fotografieren nebenberuflich. Mhm. Auch als angemeldete Nebentätigkeit mit der Selbstständigkeit, vorrangig Hochzeiten, wie das dann immer so ist, ein bisschen Businessfotografie und habe da schon so ein bisschen die Selbstständigkeit halt eben reingeschnuppert. Ich sag mal Selbstständigkeit light, ne? Also kleine Unternehmerregelungen und ein bisschen Buchhaltung, nicht zu viel, aber eben die Möglichkeit, das zu tun, was ich gerne mache und dafür auch noch Anerkennung, Wertschätzung in Form von Euros zu kriegen. Ja. So, das hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich habe einfach gemerkt, okay, ich gehe 4 Stunden in die Schule, ich bin platt, ich kann mich schlafen legen, es geht nichts mehr den Tag. Ich kann 12 Stunden eine Hochzeit fotografieren und ich gehe hinterher noch auf eine Party bis morgens um 5. So, ja. Das war einfach was, wo ich krass gemerkt habe, okay, das eine macht mich müde, das andere macht mich stark irgendwie. Mhm. Und dann, wo halt eben damals, ich war ja 2017 2 Monate auch in der psychosomatischen Klinik, stationär, weil ich einfach für mich gemerkt habe, es gab also eine Nacht, wo ich für mich klar gemerkt habe, okay, es geht nicht weiter. Mhm. Und habe mich dann halt auf eigenen Wunsch eben einweisen lassen, war dann 2 Monate da. Und da ist klar geworden, okay, das ist klar, Schule ist eine Sackgasse, da geht es nicht weiter. Okay. Das Thema, das Kapitel ist abgeschlossen und ich muss mir eben was anderes überlegen, wie es eben weitergeht. Weil für mich war klar, selbst wenn ich jetzt hier die großzügige Vorruhestandspension kriege, diese Grundsicherung? Nee, doch, ich glaube, Grundsicherung heißt es. Weil nach 10 Jahren hast du ja keinen großen Pensionsanspruch. Ja. So, das ist, du fällst halt netto auf die Hälfte runter auf einmal. Und von da war mir klar und auch so, ich hätte nicht nur zu Hause rumhängen können. Von daher, es musste irgendwie was anderes kommen. Und natürlich kam der Gedanke, okay, ich mache Vollzeitfotografie. Da habe ich aber schnell reingespürt, so, nee, Vollzeit willst du das gar nicht machen. So, ich mache 10 Hochzeiten im Jahr Und das ist auch gut so, weil ich möchte weiter Bezug zu den Leuten haben. Und ich bin, glaube ich, jemand, der so verschiedene Standbeine braucht, um mal das, mal das, mal das zu machen und so ein bisschen Abwechslung zu haben. Mhm. So, keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich heute Kind wäre, würde ich wahrscheinlich ADHS diagnostiziert kriegen oder so.
Die
Aufmerksamkeitsspanne ist halt nicht so.
Das ist total spannend. Mhm. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, das ist super spannend, weil ich stelle fest, die Leute, die zu mir kommen, die haben ganz oft das mit auch mit dir und mit mir gemeinsam, diese Vielbegabung clevere Leute, vielbegabt, oft eine kreative Ader, empathisch. Manchmal spielt das Thema Hochsensibilität eine Rolle. Mhm. Und auch diese Vielbegabung hat einen fancy Namen. Man redet da von Scannern oder von Multiple.
Genau, Scannerpersönlichkeit. So, ne?
Das ist ein Sammelbecken für unzufriedene Lehrer. Ja. Definitiv.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Ja. Das ist, weil dann fühlt man sich auch nicht ausgelastet, weil du kriegst diese Vielbegabung in der Schule in der Regel nicht ausgelastet. Wenn deine Begabungen zu dem Thema passen und du halt dann, machst du noch eine Konzert-AG und was weiß ich nicht was. Oder, es gibt ja Möglichkeiten, sich da auszutoben. Aber halt in einem relativ engen Rahmen.
Ja.
Und im Endeffekt musste ich dann für mich gucken, alles klar, was kann ich eigentlich? Worin bin ich gut? Mhm. Und habe mir so diese Fragen gestellt. Ich bin da auch schnell über dieses Modell des Ikigai gestoßen, was im Endeffekt über 4 Fragen versucht, so deine Lebensaufgabe rauszukriegen. Das ist zum einen die Frage, was liebst du zu tun? Die zweite Frage ist, was braucht deine Welt? So, womit kannst du Menschen helfen? Worin bist du gut und wofür kann man dich bezahlen? So. Dann kam ich schnell drauf, okay, ja, so in Social Media bin ich ganz fit. Fotografen haben da ja einen Vorteil, sie haben halt immer gutes Bildmaterial. Und ich habe mich viel damit beschäftigt, wie funktioniert Instagram, wie funktioniert Facebook. Dachte ich, okay, komm, machst du eine Social-Media-Beratung. Mhm. Aber das mit Selbstständigen, habe dann auch schnell irgendwie 2, 3 Testkunden im Endeffekt gefunden. Waren alles ehemalige Brautleute, die ich durch die Hochzeit fotografiert hatte. Mhm. Wo ich wusste, die machen sich gerade selbstständig. Und habe da dann aber auch schnell gemerkt, ist irgendwie auch langweilig. So ist es halt immer dasselbe irgendwie, weil Facebook funktioniert, wie Facebook funktioniert. Und ja, man kann dann in der Strategie ein bisschen was machen, aber es ist nicht so individuell. Mhm. Und habe dann gemerkt, ja, okay, es geht eigentlich in den Gesprächen immer darum, was ist eigentlich dein Warum? So, warum willst du das eigentlich machen? Weil es einfach total Sinn macht, eben dieses Warum auch nach außen zu stellen. Diesen Antrieb, diese emotionale Ebene einfach auch, ne, die Werte, für die du stehst.
Ja.
Weil dann ziehst du eben Menschen an, die ein ähnliches Wertekonstrukt haben.
Ja.
So, das ist ja, ne, ich glaube auch, ist auch kein Zufall, dass wir uns da getroffen haben, weil eben gewisse Parallelen da sind. Mhm. Und das ist an sich ganz schön, weil dann kannst du nicht nur mit Menschen arbeiten, die dir Geld geben, sondern mit denen arbeitest du auch noch gerne. Mhm. Das ist was, wo viele Lehrer sagen, das ist in der Schule eher nicht der Fall. Sowohl wenn man ins Lehrerzimmer guckt, als auch ins Klassenzimmer, da kannst du eben nicht aussuchen, mit wem du arbeitest. Mhm. In der Selbstständigkeit hast du halt die Möglichkeit.
Ja.
Und dann hat sich das so nach und nach entwickelt, dass es im Endeffekt dann tatsächlich zu einer Positionierungsberatung geworden ist oder Positionierungsmentoring. Und da eben ausgehend vom Warum. Das heißt, am Anfang nehmen wir uns 5 Wochen Zeit, einfach nur zu gucken, okay, was ist denn die Basis? Was ist dein innerer Antrieb? Was ist das, was dich glücklich macht? Wir gucken auch in die Vergangenheit rein, in die Kindheit, in die Jugend. Was ist also dieser rote Faden? Den geht es im Endeffekt zu finden.
Ja.
Und dann zu gucken, okay, für wen willst du arbeiten? Wer sind deine Traumkunden? Und dann kommt erst raus, okay, was willst du eigentlich machen? Was ist das, was aus deinem Warum hervorgeht, das größte Problem des Traumkunden löst und womit du auch noch Geld verdienen kannst?
Ja.
Und ja.
Genau, du hast ja gerade schon das Stichwort roter Faden gesagt. Das spielt übrigens auch in meiner Arbeit eine große Rolle, ne? Also dieses, meine Feststellung ist, viele, viele Lehrer, die da überlegen, was anderes zu machen, die denken eigentlich eher in Brüchen. Oh Gott, jetzt habe ich mein Leben versetzt, 20 Jahre für die Tonne, Studium war für einen Eimer, Lebenszeit verspielt, jetzt kommt der Megabruch und jetzt muss ich von null wieder irgendwas anfangen. Und ich versuche immer diesen Switch im Denken herbeizuführen, dass man eigentlich viel eher auf die Kontinuitäten schauen muss. Okay, ja. die äußere Hülle ist dann eben die Schule oder das Lehrerzimmer. Aber es geht doch um die Dinge, die man daraus tragen kann, daraus transportieren kann. Und da ist man viel näher an dem, was eigentlich Bock macht und was einen ausmacht. Ne? Genau, das hast du super, super in Worte gefasst. Denn das ist natürlich von außen betrachtet eine krude Biografie. Schule, Fotografie, Business-Mentor, ne?
Aber ja, es wirkt erstmal ein bisschen abrupt, aber es ist halt eben dieser rote Faden. Mir ging es immer darum, Menschen im Endeffekt individuell weiterzuhelfen. So, und das war bei den Schülern so, weil das war, ich habe ja vorhin gesagt, es muss ja irgendwas in Schule gut gewesen sein. Und das waren bei mir eben so diese kleinen Gespräche, gerade so 8., 9., 10. Klasse. Wir hatten ja keine Oberstufe, wo es dann darum geht, okay, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Und dann sind da, einen werde ich nie vergessen, 16-jähriger Iraki, 17 war er schon, 9. Klasse, hängt da, hat keine Ahnung, was er machen soll. Frag ihn, was willst du machen mit deinem Leben? Sagt er, ja, ich werde Fußballstar. Ich war sein Sportlehrer. Ich kann dir sagen, Fußballstar wird er nicht. Und jetzt kann man sagen, ist klar, tut man so ab und sagt, ja, okay, komm, vergiss es. Guckt aufs Zeugnis. Ach ja, Mathe bist du ganz gut, mach doch Bank. Mhm. Ist ja so der klassische Weg. Oder eben zu gucken, okay, warum willst du eigentlich Fußballstar werden? Und dann kam halt schnell raus, ihm geht es halt um Anerkennung, Wertschätzung. Wie gesagt, Kriegsflüchtling, Deutsch war mittlerweile gut, aber da hat er halt über die Jahre natürlich Probleme mit gehabt. Der war schon 5, 6, 7 Jahre da. Mhm. Aber darüber hat er eben diese Anerkennung nicht gekriegt über schulische Leistung. Mhm. Im Fußball war er ganz gut, also irgendwie Bezirksklasse oder so hat er gespielt. Also war schon nicht ganz schlecht, aber halt bei weitem nicht bei Hannover 96. Ne? Mhm. Und da hat er gemerkt, okay, da kriege ich die Anerkennung. Und im Endeffekt ging es ihm um Anerkennung, Wertschätzung, gesehen werden. Und was ihm aber auch wichtig war, bei ihm Menschen zu helfen. Der ist heute pharmazeutisch technischer Assistent, damit super zufrieden. Ich glaube, stellvertretende Filialleitung hier in der Easy-Apotheke.
Super.
Und ist super zufrieden damit. Ne? Und das hat sich dann da so rauskristallisiert. Das Problem ist aber, für diese Gespräche hast du, wenn du nicht gerade Berufsberater bist, in der Schule eigentlich keine Zeit. Ja. Das findet alles in deiner Freizeit statt. Und es wird halt auch nicht gewertschätzt, weil darum geht's nicht. Es geht um Zahlen. Ich werde nie vergessen, ich hatte dann zuletzt eine 10. Klasse mit meinem Jahrgang. Und da haben wir von der Schulbehörde tatsächlich jetzt nicht eine Abmahnung, aber zumindest so ein nettes Schreiben gekriegt, warum wir denn so wenige Schüler in Ausbildungsberufe vermittelt hätten. Warum die denn alle in schulische Ausbildung sind.
Die Statistiken stimmen nicht.
Hey, sag mal, Leute, guckt euch doch mal lieber an, dass wir 7 Gymnasialempfohlene hatten, aber ich glaube knapp 20 irgendwie in die Oberstufe weitergegangen sind. Guckt euch doch mal die Zahlen an, die sind doch viel interessanter. Und guck mal in 20 Jahren, wie viele von denen wirklich zufrieden sind. Das ist doch das, was zählen sollte. Wie viele von denen haben denn keinen Burnout und sagen nach der Ausbildung nicht, mein Job ist kacke, sondern wirklich einfach eine fundierte Berufsberatung, die Berufsorientierung. Da passiert ja mittlerweile schon was, aber an sich immer noch zu wenig.
Das war noch längst nicht alles. In Teil 2 meines Gesprächs mit Gerrit Juskowiak sprechen wir darüber, welche Herausforderungen in der Persönlichkeitsentwicklung und welche Haltungen Lehrer auf dem Weg in die Selbstständigkeit entwickeln müssen. Das führt uns unmittelbar auf ein paar Knackpunktthemen, nämlich Selbstbild als Lehrer und dann vor allem auch die Frage nach dem persönlichen Warum, nach Authentizität, nach Berufung, Positionierung. Also, hör direkt rein!